Herzlich willkommen zum RKW-Podcast aus der Reihe Chefsachen. Unser Ziel ist die Aufbereitung von Wissen für Entscheiderinnen und Entscheider im Mittelstand, sowohl zu Basics der Unternehmensentwicklung als auch zu spannenden Themen, für die im Alltag oft nur wenig Raum ist. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören und bereichernde Anregungen für Ihre Arbeit.
Hallo, mein Name ist Sascha Hertling vom RKW Kompetenzzentrum. Ich begrüße Sie zu unserem neuen Podcast Theorie U. Wie kommt das Neue in die Welt? Genauer gesagt, wir schauen auf die rechte Seite des Us. Alle weiteren Details gleich dazu und darüber von und mit meinem Gast Gunnar Bremer, den ich gerade recht herzlich begrüßen darf. Hallo Gunnar.
Hallo Sascha. Ich freue mich sehr, dass ich zum zweiten Mal dabei sein darf.
Ja, ich glaube, im September, Oktober haben wir den ersten Podcast aufgenommen mit der Idee, es abzuschließen. Und am Schluss hatten wir gemerkt, da fehlt noch was Wesentliches, nämlich die rechte Seite des Us. Was das genau bedeutet für alle Praktiker, werden wir in den nächsten Minuten erläutern. Und dann haben wir uns entschieden, wir wollen dem nochmal Raum geben, weil es eben ein wichtiger Teil ist. Deswegen danke, dass du dir die Zeit nehmen konntest und dass wir heute hier nochmal via Internet zusammenkommen und dieses Podcast aufnehmen können. Sag doch mal den Zuhörern nochmal 2, 3 Sätze zu dir, die vielleicht das erste Podcast nicht gehört haben oder vielleicht nicht die Zeit haben.
Sehr gerne, Sascha. Ja. Gunnar Bremer, meine Profession ist es, Menschen und auch Organisationen in Krisen zu begleiten. Für mich sind Krisen Momente und Zeiten, wo Übergänge anstehen, wo man merkt, das, was wir gelebt haben, was wir bisher gestaltet haben, funktioniert nicht mehr so. Wir kommen an einen Moment, wo wir sagen, wir wollen eigentlich in eine andere Zukunft gehen. Wir würden gerne diese Herausforderung, die wir jetzt gerade haben, lösen und wir merken, die alten Muster funktionieren nicht mehr. Und was können wir tun, um das wahrzunehmen, was ist, um dann zu spüren und zu sehen, was ist das, was für uns ansteht? Auf individueller Ebene ist es eine Identitätsfrage, also wer möchte ich in Zukunft sein? Und für Organisationen ist es eine essentielle Frage, vor allem in heutigen Zeiten. Weil wir merken, das Alte funktioniert nicht mehr so wie bisher und wir wissen nicht genau, was da Neues auf uns zukommt. Und wir können diesen Übergang gestalten und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Und daran arbeite ich seit nunmehr 15 Jahren, ja, als Coach, als Berater, als Facilitator, wie man so im Neudeutschen sagt, das ist Moderator für solche Prozesse. Und diese Reise, das zu erkunden, wie das funktioniert und das mit meinen Kunden zu machen, ist eine Reise, die nie endet, sondern bei der ich täglich darüber lernen darf. Und das erfüllt mich und freut mich.
Danke, Gunnar. Das hört sich sehr spannend an. Also ich höre raus, und wenn ich jetzt auch noch mal die Gespräche mit den letzten Chefs, Chefinnen, die ich hatte, irgendwie Revue passieren lasse, du hilfst und begleitest Unternehmen, Privatpersonen, wo ein Mehr desgleichen, eine Optimierung des Bestehenden. Wir hatten auch mal im Vorgespräch schon über den einen Betrieb gesprochen, wo nochmal ein Cost-Cutting und nochmal das klassische Management-Handwerk ein Stück weit an eine Grenze stößt und eine Art Neuerfindung oder über das Kleinteilige Optimieren, Verbessern hinausgeht, erforderlich ist. Da bist du der richtige Mann.
Es wäre schön, wenn ich einfach sagen könnte, ja, auf jeden Fall. Aber ich würde es mal so nennen, das ist das, was mich fasziniert. Das ist da, wo ich Kompetenzen aufbauen durfte. Und das ist das, was mir immer wieder gelingt.
Ja. Mhm. Ja, das sind ja alles Worte, die sich so leicht mal hin und her schieben lassen. Ich weiß aus meinen eigenen Unternehmensprozessen, dass es doch nicht so einfach ist, mal out of the box zu denken und mal irgendwie was anderes zu machen. Ja, spannend. Dann magst du noch mal vielleicht einen ganz kurzen Überblick über, das heißt ja Theorie U. Was ist denn das genau? Und wir hatten ja schon mal einen Podcast Ende letzten Jahres aufgenommen. Magst du da noch mal kurz mit deinem Pferd einen Galopp über das U machen, wenn es
gerne. Und das ist auch gut, dass wir das Galopp nennen, dass wir uns in dem Podcast dann auch konkreter auf die rechte Seite des Us begeben können. Wenn wir von rechter Seite sprechen, merken wir schon, es hat zwei Seiten, dieses U. Was ist die Theorie U? Also einmal ist es eine, sagen wir, eine Beobachtung, ja, und ein Ergebnis von vielen Forschungsansätzen. Und die U beschreibt eigentlich, wie neue Dinge in die Welt kommen. Und das Modell der Theorie U hat also ist also einmal eine Prozessbeschreibung, wie ein Prozess gestaltet werden kann, der das ermöglicht. Das ist das eine. Und das andere ist es ist ein Rahmen, wo wir verschiedene Möglichkeiten und Methoden auch verorten können, um diese Prozesse zu gestalten. Und das dritte, was es ist eigentlich eine Beschreibung von Vorgängen, die wir alle kennen. Ja, wir alle kennen Momente, wo wir merken, das Alte funktioniert nicht mehr und ich bin aber unsicher und weiß nicht genau, wie das Neue für mich entstehen kann. Und wie das in jedem von uns entsteht, ja, das beschreibt die Theorie U genauso. Wer sich mehr dafür interessiert, die Theorie U beschreibt ja nicht nur auf Organisations- und individueller Ebene diesen Prozess, sondern das Presencing Institute, wo mehrere Leute dran arbeiten und aus denen auch die Theorie entstanden ist, arbeiten auch daran zu überlegen, wie kriegen wir auf gesellschaftlicher Ebene eigentlich auch einen Wandel hin, der uns in eine sinnvolle Zukunft führt. Das heißt, das Theorie-U-Modell kann auch auf jeder Ebene, individuell, Organisationssystemebene, wie aber auch auf gesellschaftlicher Ebene angesetzt werden. Das ist ein gesamtheitlicher Prozess. Und dieser Prozess besteht aus 7 Schritten. Ja. Die ersten Schritte sind die Schritte, dass wir uns eigentlich miteinander, dass wir miteinander in eine andere Wahrnehmung gehen können, was eigentlich ist, was auf uns zukommt. Im Sinne von andere Beobachtungssphären zu suchen, andere Kanäle zu suchen, wie wir die Dinge eigentlich betrachten können. Es ist eine Reise, wo wir nicht nur mit frischen Augen auf etwas Neues schauen, sondern auch unsere Intuition nutzen können, was funktioniert nicht mehr und was steht Neues an. Und auf dieser Reise auf der linken Seite des Us neue Wahrnehmungen zu finden und miteinander neue Felder zu beobachten und eine Lernreise zu gestalten, kommen wir an einen Punkt, und das ist dieser Moment, der in der Theorie U Presencing heißt, also Presence als Kunstwort von Presence, also von Bewusstwerden in dem Moment, aber auch spüren, wo wir zu einem Moment kommen, wo wir merken, ah, okay, hier haben wir etwas, was für uns eine mögliche Zukunft wäre, auch wenn wir sie noch nicht entwickelt haben. Ja, eine Klarheit darüber, das steht für uns jetzt an. Das sind Felder, in die wir Energie investieren sollten. Und von dort aus zu schauen, wie kriegen wir eigentlich diese Gedanken in die Welt hinein, das beschreibt die rechte Seite des Us. Also wie können wir diese neuen Gedanken Stück für Stück entstehen lassen, dass sie dann eventuell zu einer uns für uns sinnvollen Realität werden.
Wenn uns jetzt jemand zuhört, der mit diesen ganzen Begriffen und den ganzen Dingen einfach zeitmäßig irgendwie bisher gar keine Zeit hat, sich mit sowas auseinanderzusetzen, mache ich es zu grobschlächtig, wenn ich so verdichten würde. Wir hatten es ja vorhin ganz kurz mit kleinteiligen Optimierungen, sei es jetzt auf Unternehmensebene, individueller Ebene oder was du auch gesagt hast, auf die großen gesellschaftlichen Fragen, kann man vielleicht nicht mehr so weit kommen, wie es der eine oder andere braucht. Und es braucht einen größeren Wurf im Hinblick auf Veränderung. Und um aus dem Alltagsdenken, aus den gewohnten Antworten, die man so schnell parat hat, etwas auszusteigen. Dafür bietet diese Theorie einen Rahmen, also einen Prozess und auch Instrumente und Tools, um das in einem Team, in einer Gruppe von Menschen zu fördern.
Ich finde das wunderbar zusammengefasst, Sascha.
Jetzt schwebt mir gerade noch unser letztes Podcast gerade im Kopf. Und dann mussten wir aufhören, wo es darum ging, wie kommt das Neue in die Welt? Wollen wir da jetzt anschließen oder brauchst du noch etwas, gerade für die Zuhörer aus deiner Sicht? Möchtest du noch was da vorstellen?
Also für mich ist es wichtig, dass wir den Zuschauern, den Zuhörern etwas bieten, wo wir die Dinge handfest machen. Na, also wie kriegen wir das wirklich hin? Wie gestalten wir solche Prozesse in Unternehmen? Mhm. Und von meiner Seite aus können wir gerne mehr in diese rechte Seite gehen, ja, und darüber erzählen, ob es noch mehr Rahmung braucht für die ROU. Ich glaube, mit deiner Zusammenfassung, mit dem, was ich gesagt habe, wäre das ein guter Startpunkt.
Mir fällt gerade noch was ein. Lass uns zwei Überschriften vergeben. Eine Überschrift für die linke Seite, eine Überschrift für die rechte. Auch nochmal ganz zusammengefasst. Für die rechte Seite des U's ist die Überschrift, wie kommt das Neue in die Welt? Und was ist die Überschrift für die linke Seite aus deiner Sicht?
Die linke Seite, für mich die Überschrift ist, wie kommen wir zu einer gemeinsamen, tieferen Wahrnehmung? Mhm. Welche Veränderungen notwendig sind, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen?
Ja, lieber Gunnar, in aller Einfachheit, wie kommt das Neue in die Welt, wenn wir unsere Wahrnehmung, wie jetzt auf der linken Seite es der Fall war, sich verändert hat, wir in dem Team zusammengekommen sind, wir ein Bild darüber entwickelt haben, was nicht mehr geht, was verändert werden muss. Wie geht es dann weiter?
Ja, vielleicht starten wir genau da im U, was ich gerade erzählt habe, nämlich in dem Moment, wo einer Gruppe von Menschen bewusst wird, dass das Alte nicht mehr funktioniert und bewusst werden, okay, was ist denn eigentlich das, was wir in Zukunft sein müssen, ja, um bestehen zu bleiben, um wirklich einen Wandel zu erzeugen. Ne? Was ist das, was sich ankündigt? Deshalb heißt das ganze Thema ja auch Führen aus der Zukunft, nämlich nicht alte Dinge zu wiederholen, sondern neue Dinge zu tun. Nun kann man sich vorstellen, dass es nicht so einfach ist, alte Muster loszuwerden und Dinge komplett neu zu machen. Wir kennen das aus unserem Leben, sich wirklich neue, von alten Gewohnheiten zu lösen, von alten Denkweisen zu lösen. Das kann man nicht verordnen. Man kann nicht sagen, ab heute machen wir das so. Wir kennen das heutzutage aus Diskussionen mit dem Thema Agilität, Selbstorganisation, wo wir manchmal den Eindruck haben, innerhalb eines halben Jahres haben wir jetzt einen neuen Mindset, eine neue Kultur und jetzt sind wir alle agil. Und wir merken, da braucht es mehr und wir brauchen jetzt, damit das Neue entstehen kann, Explorationsfelder. Und das nennt die rechte Seite des U's Prototyping. Das ist ein Begriff, den wir auch aus dem Design Thinking kennen. Mhm. Im Design Thinking ist es eher auf einer Produktebene oder auf einer Dienstleistungsebene. Hier geht es um sozialen Wandel. Hier geht es darum, dass Kulturen sich verändern, dass neue Prozesse gestaltet werden können, dass neue Ziele entstehen, dass neue Identitäten für Firmen entstehen. Und das ist deutlich komplexer. Aber der Gedanke bleibt. Also wenn einer Gruppe von Menschen klar geworden ist, wie die neue Zukunft aussehen kann, können wir nicht das ganze Unternehmen zu dieser Zukunft ausrichten, sondern wir müssen jetzt anfangen, in kleinen Feldern zu schauen, wo können wir da Themen ausprobieren.
Also ich mache es jetzt auch wieder sehr schablonenmäßig, das klassische Kaskaden-Umsetzungsmodell. Chef oder mit Beraterteam oder im Führungskreis Idee, dann wird es runterkaskadiert, Abteilungsleiter, Teamleiter, Mitarbeiter. Das wäre es in dem Fall nicht.
Das wäre es in dem Falle nicht, weil wir dann versuchen, auf allen Ebenen Wandel zu erzeugen. Und das versetzt so ein System in den gehörigen Stress. Wir haben also gar nicht die Zeit, Dinge in Ruhe zu explorieren, Dinge auszuprobieren, Anpassungen vorzunehmen. Und wir stoßen durch solche Ansätze eigentlich auf Widerstand. Und Widerstand schafft auch Ängste. Und die Tendenz, zum Alten dann zurückzukehren, ist relativ groß. Mhm. Das heißt, wir brauchen ein kleines Feld. In der Theory-Sprache heißt das dann Container. Also wie kriegen wir einen sicheren Raum hin, wo Leute sich wirklich austauschen können und auch Fehler machen dürfen und auch Dinge ausprobieren dürfen. Nun, was es dafür braucht, es geht ja nicht darum, jetzt ein neues Produkt zu entwickeln, sondern etwas in einem kleinen Rahmen auszuprobieren, das ist sehr wichtig in der Theory U, was Bedeutung für das gesamte System haben könnte. In einem Beispiel gesprochen. Ich habe vor einiger Zeit ein IT-Dienstleistungsunternehmen beraten. Dieses Unternehmen ist durch den Zukauf von kleineren GmbHs gewachsen, haben aber nie die Erfahrung gemacht, wirklich als gesamtes Unternehmen zu agieren. Und haben gemerkt, dass sie klassische Felder bearbeiten, haben aber auch klar gemerkt, dass eigentlich sie in Zukunft etwas anderes sein müssen, weil auch die Kundenlandschaften sich ändern und die Bedarfe der Kunden. Statt das Unternehmen komplett umzukrempeln, haben sie gesagt, wie können wir in kleineren Feldern kleine Prototypen starten, wo wir eine neue Unternehmenskultur ausprobieren können, wo wir eine neue Art und Weise der Dienstleistung mit unseren Kunden ausprobieren können, um zu schauen, ob sich das auch fürs gesamte Unternehmen realisieren lässt. Und so haben sie vor allem jüngere Führungskräfte auf eine U-Reise geschickt. Und auf der linken Seite haben diese Führungskräfte in Kontakt mit anderen Unternehmen, in tiefen Auseinandersetzungsprozessen mit sich, mit ihrer Umwelt und auch mit den bestehenden Managern herausgefunden, was ist eigentlich das, was in Zukunft relevant sein wird für uns und wie können wir das in einem kleinen Feld schon mal ausprobieren und etablieren. Und daraus ist ein Prototyp entstanden, der über mehrere Monate lief und wo sie Praktiken ausprobieren konnten, wo sie neue Kundenbeziehungen knüpfen konnten und diese Ideen von Führung, Zusammenarbeit, Entscheidungsfindung haben sie dann als Botschafter in andere Unternehmensbereiche getragen. Aber nicht als flixe Idee, sondern eher als schon erprobten Ablauf, erprobte Erfahrungen, so dass das viel mehr Fundament hatte, als sie dann die Übertragung gestartet haben auf andere Unternehmensbereiche.
Das heißt, ich bin noch am Verstehen, die haben sich etwas überlegt, es muss etwas verändert werden im Umgang mit den Kunden oder, du hattest gesagt, mal auch als ganzes Unternehmen zu agieren. Und dann haben die mit den jüngeren Führungskräften in ihren Teams Dinge verändert im Umgang miteinander in den Teams als auch im Umgang mit den Kunden.
Ja.
Weißt du, was sie da verändert haben zum Beispiel?
Ja, also sie haben, also die Führungskräfte haben anteilig ihre alten Jobs behalten, sind aber als kleinere Gruppe auch miteinander in die Führung eines weiteren Unternehmensbestandteils gegangen und haben dort angefangen, Mitarbeiter anders zu führen. Ne? Also sind haben eine kollegialere Führung etabliert, haben agile Prozesse etabliert. Und haben eigentlich ein neues Geschäftsfeld, ja, versucht, also einfach eine Idee, wo sagt, okay, das ist die Zukunft der IT-Branche und wir nehmen diese Idee mal und probieren die einfach aus. Wir interviewen unsere verschiedenen Stakeholder, ob das Bedarfe hat, was die eigentlich brauchen und versuchen das mal im Kleinen umzusetzen.
Ich glaube, diese Interviews mit den Stakeholdern ist auch eine Technik bei der U-Theorie,
dass man absolut
das systematisch macht und mal, was brauchen denn die Menschen um mich herum, das systematisch aufnimmt.
Absolut, Sascha. Also alle Techniken, die die für mich neue Perspektiven schaffen, die meine Wahrnehmung, mein Wahrnehmungszirkel erhöhen, na, sind alles Techniken, die wir in der Theorie nutzen. Das können tiefe Gespräche sein, tiefe Interviews, das können Learning Journeys in anderen Unternehmen sein, das können Learning Journeys in anderen Abteilungen sein. Also wir versuchen, das gesamte System im inneren Bereich der Firma, aber auch die Systeme um die beispielsweise die Organisation herum mit einzubeziehen.
Also Das IT-Unternehmen hat erkannt, dass die Art, wie wir bisher führen, an Grenzen stößt, hat sich das Morgen angeguckt und hat dann mit einer Auswahl an Führungskräften, Mitarbeitern im Rahmen eines neuen Geschäftsfelds auch versucht, sich anders zu organisieren, anders zu führen, sich anders zu begegnen. Agile Methoden hast du genannt. Und das war dann der Container, ja, in dem die das für sich ausprobiert haben. Und dann stelle ich mir jetzt so klassisch vor, dann setzt man sich mal wieder hin, was war gut, was war nicht so gut, wo können wir was anpassen. Und dann sprachst du vorhin von einer Übertragung auf weitere Teile des Unternehmens.
Wenn wir auf diese Übertragung schauen, die du gerade erwähnt hast, also die rechte Seite des U's besteht ja aus dem Crystallizing, aus dem Chaos kristallisieren, wo wollen wir jetzt Veränderungen schaffen, wo wollen wir neue Dinge ausprobieren, in ein klares Prototyping, wir probieren diese Dinge aus, wir machen unsere Erfahrungen und wir schauen dann, was da für uns, für das Unternehmen relevant sein wird und übertragen das dann in die Realität. Und da haben wir ja natürlich einen Faktor, sozialer Wandel entsteht ja nicht durch Anordnung. Das haben wir vorhin schon besprochen. Sondern wo können wir andere Unternehmensteile davon inspirieren und berichten, sodass weitere Prototypen auch wieder in diesen anderen Bereichen entstehen.
Gut, danke, dass du gerade nochmal den Fokus reinbringst, diesen Change-Fokus, der soziale Wandel. Weil ich glaube, da müssen wir jetzt nicht viel darüber sagen, wie gut oder wie schlecht das klappt in der Praxis. Da hat jeder seine Erfahrungen. Aber ein Punkt, wie ich es jetzt gerade verstehe in diesem Vorgehen, ist quasi eine Gruppe von Willigen zu haben, Interessierten und da verrückte neue Dinge zu probieren. Und das sind dann die Botschafter, die dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das dann, das wollte ich schon sagen, übergreift wie ein Virus, aber dass diese Dinge ein gutes Beispiel sind und Lust machen auch den anderen Teilen im Unternehmen. Und man hat dieses klassische Change-Thema nicht, wo man dann einen Plan macht, wohin die Reise geht und Meilensteine macht und die Umsetzung plant und hinterher halb zufrieden ist, weil die Reise nicht so gut war und die Zielerreichung nicht so gut war. Und das ist so Graswurzel von unten, gute Beispiele, die dann Schule machen dürfen.
Absolut. Ein Punkt, es geht nicht darum, verrückte Ideen auszuprobieren, sondern es geht darum, wirklich relevante Dinge, also eine wirklich mögliche Zukunft versuchen zu etablieren. Und also flixe Ideen hat man schnell, man könnte das mal ausprobieren. Das ist sicherlich auch ein Prototyping. Hier geht es wirklich darum zu schauen, okay, was kündigt sich da an? Was gibt es schon in der Zukunft, was wir aufnehmen können und was wirklich Relevanz für uns, aber auch für unsere Umwelt hat?
Okay, also Sie probieren nicht nur aus, sondern Sie nehmen auch an der Schnittstelle Kunde untereinander die Impulse wahr und bringen das direkt in den Prozess mit rein.
Absolut, ja.
Das heißt, Sie sind einerseits Träger der Veränderung und gleichzeitig aber auch Impulsgeber der Veränderung.
So kann man das sagen, ja.
Ja, was hast denn du da für Erfahrungen damit gemacht, Gunnar? Wie gut klappt das denn? Hört sich gut an. Erinnert mich jetzt auch ein bisschen, und vielleicht sagst du da noch mal einen Satz dazu, was der Unterschied ist, wenn man es aus der klassischen Veränderungsliteratur sieht, hat man ja auch immer kleinteilig mal irgendwo anfangen, Partisanenstrategie und so. Ist es das oder ist es nochmal was anderes? Und wie sind deine Erfahrungen?
Ein essentieller Faktor dahinter ist der Container oder der Prototype, dass die Leute diesen Prototype auch aufbauen und bilden, dass wir in diesen Prozessen Grundformen der Kommunikation auch etablieren, ja, dass die Leute aus einer achtsameren Art und Weise miteinander in Kontakt gehen. Ja, dass es nicht darum geht, einfach nur die beste Idee eines Einzelnen zu verwirklichen, sondern dass es wirklich eine große Relevanz für das gesamte Unternehmen hat. Und diese Qualität der Kommunikation untereinander macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Mhm. Das ist das der eine große Unterschied, dass wir aus einer anderen Quelle heraus handeln, aus einer anderen Verbindung mit dem, was entstehen darf.
Ja, jetzt wirkt es auch gerade nochmal in mir, weil dieser Kulturaspekt kommt an der Stelle nochmal, jetzt wird für mich deutlicher. Ja, und wie gut klappt das denn, Gunnar, wenn du deine letzten Begleitungen dazu anguckst oder gerade den IT-Betrieb? Sind die Menschen, haben wir drauf gewartet oder wie sind deine Erfahrungen dazu?
Ob die Erfahrung, ob das funktioniert oder nicht, hängt sehr viel damit zusammen, ob die beteiligten Menschen offen dafür sind, diese Wege zu gehen. Und ob sie auch wirklich merken, ja, wir wollen eine wirklich tiefgreifende Veränderung haben und wir sind bereit, Zeit und Energie zu investieren. Ja, also es geht nicht um eine schnelle Lösung. Wenn die Bereitschaft da ist, und die entsteht manchmal auch erst im Prozess, dann habe ich schon sehr viele Momente erleben, die ich als magisch bezeichnen würde, wo Leute wirklich zusammenkommen und sagen, ja, wir wissen jetzt hier über die einzelnen Interessen hinaus miteinander, was hier zu tun ist. Und wir wollen das wirklich etablieren. Und das ist einer der wichtigsten Faktoren, um solche Prozesse zu gestalten. Ich habe auch Prozesse erlebt, wo da eine Bereitschaft am Anfang durchschien und letztendlich die einzelnen Interessen so stark waren, dass sowas nicht in dieser Qualität entstehen konnte. Wenn die Bereitschaft da ist, einen Container auch wirklich sicher zu halten und ein Feld aufzubauen, was ausprobieren darf und auch diese Exploration haben darf und auch beteiligte Verantwortliche dabei sind, ja, auch aus der Unternehmensleitung, das ist ja wichtig, dass das ganze System abgebildet ist, das hat für mich immer die Bereitschaft erhöht. Mhm. Wo ich einen Unterschied gemerkt habe, ist in der Arbeit mit eigentümergetriebenen Unternehmen, ja, wo Leute wirklich bereit waren, mit all dem, was sie haben, na, also mit Kopf, Herz und Hand, auch beteiligt zu sein.
Ja, in mir arbeitet es noch. Wir kommen langsam auch auf die Zielgerade für das heutige Podcast. Für mich rückt jetzt dieser Aspekt des Kulturwandels nochmal stärker in den Vordergrund. Das heißt also nicht nur geschäftlich zu gucken, wo stoßen wir an Grenzen oder über die Prozesse, wie wir die Wertschöpfung machen, sondern vielleicht, man muss es ja nicht machen, aber vielleicht erkennt man, dass die Art und Weise des, wie wir miteinander zusammenkommen, wie wir wertschöpfen, wie wir mit Problemen umgehen, das kann ja auch manchmal schon überlebt sein. Man merkt, dass die Art, wie man das bisher gemacht hat, nicht mehr zum Ziel führt. Ja, Konflikte vielleicht eher verschärft werden als gelöst werden. Und wo da ein echter Bedarf und ein Interesse besteht, an der Stelle was zu ändern, da ist, glaube ich, klar, dass diese Kaskadierung, wie wir sie vorhin kurz hatten, einfach dem Gegenstand und dem Wesen sehr fremd ist. Und da rückt jetzt gerade für mich dieses Crystallizing, Prototyping mit anschließender Übertragung viel mehr in den Vordergrund. Habe ich es mir jetzt zu einfach gemacht, wie ist das hervorzuheben oder ist es das?
Ich glaube nicht ganz im Gegenteil, Sascha, sondern ich glaube, dass wir hier nochmal auf einen Kernpunkt zum Abschluss zu sprechen kommen, nämlich es geht nicht um die Etablierung von neuen Produkten oder von Prozessen oder Strukturen. Es geht um das Wahrnehmen, wer müssen wir in Zukunft sein? Und das ist auf einer tieferen Ebene und in welcher Art und Weise werden wir in der Welt sein? Und welche Bedeutung wollen wir oft in dieser Welt oder als Unternehmen spielen? Und ist vielleicht die Idee, wer wir sind, nicht mehr zukunftsfähig, sondern brauchen wir eine neue Art des Seins, eine neue Art die Identität? Und das hat dann auch zieht auch dann kulturelle Veränderungen nach sich. Und sind wir bereit, diese Felder auszuprobieren das zu explorieren, was da relevant und wichtig sein wird für uns als Unternehmen?
Ja, du hattest vorhin Verlernen angesprochen, wie schwer das ist, Stichwort Identität. Und das Neue, was da entsteht, würde im Bestfall so attraktiv sein, dass das Alte sich an dem Neuen Attraktiven orientieren möchte. Oder wie würdest du es sehen als abschließendes Statement?
Ich würde sagen, damit wir das Alte gehen lassen können und loslassen können, damit wir über diesen Moment, der auch beängstigend ist, hinweggehen können, brauchen wir einen Weg, der Vertrauen schafft. Und das bietet aus meiner Sichtweise die rechte Seite des Us. Dass wir da nicht aufhören, sondern einen Weg finden, wo wir das Neue langsam entstehen können, ohne das Alte jetzt einfach zu beenden, sondern dass sich das ablösen darf. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, und dieses kann nicht im Elfenbeinturm veranlasst werden, sondern es muss gemeinsam getragen werden. Mit einer ganz klaren Idee davon, dass es etwas Neues braucht, und auch mit einer ersten Idee und einer Ahnung, wer wir in Zukunft sein könnten und wie wir das in die Zukunft tragen können. Also eigentlich ein sehr natürlicher Prozess.
Ja, vielen Dank, Gunnar. Ich möchte es so stehen lassen. Und ich bedanke mich zuerst bei dir für die Bereitschaft zur Aufnahme des zweiten Teils. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, in unserer Audiothek und auf den üblichen Plattformen finden Sie auch den ersten Teil dazu, wer sich den nachträglich anhören möchte. Und ich denke, das Thema hat heute eine große Bedeutung. Die Theorie U und der rechte Teil, über den wir gesprochen haben, zeigt uns eine Möglichkeit, wie man das tun kann, wenn man aufhören möchte, nur darüber zu reden. Und am Ende bleibt es ein Stück weit offen. Danke, Gunnar.
Vielen Dank, Sascha.
Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.